Ihr lieben Geschwister, ganz herzliche Grüße im Namen der Gemeinde von Limbach über dem Berg. Ich habe mal im ERF-Fernsehen, als das noch gab, eine Predigt gesehen von Bill Hybels. Und da wurde so ein Filmclip eingeblendet. Da war eine Ruderin, ich weiß den Namen nicht, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber die Sache hat mich total beeindruckt, die Bilder. Die wollte den Atlantik überqueren und war schon lange unterwegs und hatte immer Gegenwind und kam nicht von der Stelle. Und der Proviant und das Wasser ging ihr aus. Und da hat sie einen SOS-Ruf abgesetzt. Und in der Seefahrt ist das so, wer am nächsten dran ist, an der Position, der hilft. Und die Frau hat nicht schlecht geguckt, als da, ich glaube, es war Queen Mary II, ein riesengroßes Schiff, ein Ozeanliner, plötzlich kam und aus Himmel Angst geworden. Das Boot, was sie hatte, war vielleicht maximal 6-7 Meter lang. Die Queen Mary, die war 340 Meter lang. Ich nehme an, dass Queen Mary war, könnte auch Queen Elizabeth, aber ist egal. Es war jedenfalls ein Riesenpott. Und der Kapitän dieses Schiffes oder der Steuermann musste ganz behutsam an das kleine Ruderboot ran schwimmen, um dort den Proviant abzuwerfen und der Frau zu helfen. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ich habe lange überlegt, bis gestern Abend noch, wie ich das überschreiben könnte. Es geht um den Psalm 121 und ich habe einfach dann am allerletzten gedacht, SOS und eine Supermacht. Also es passt zu dem Bild mit dem Boot. In diesem Psalm, ich hoffe, wenn wir den dann lesen und näher uns hineindenken, dass wir uns alle irgendwie da drin wiederfinden. Ich wünsche, das ist meine Bitte auch an Gott, dass wir Gott begegnen und wenn wir wieder rausgehen aus dem Gottesdienst in die Woche, in den Alltag, dass wir einen Schatz mitnehmen. Ich möchte einfach sagen, mit diesem Bild, das Bill Hybels hat es verwendet, um zu zeigen, was Gott in Bewegung gesetzt hat, um uns zu retten. Ja, das ist ja unglaublich, so ein Bild. Also da sieht man mal, Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um uns zu retten. Und wir Menschen, wir sind häufig, also jeder ist das irgendwann, abhängig von anderen, hilfsbedürftig. Wir brauchen Hilfe. Manchmal ist das nicht ganz so schlimm, dass man SOS absetzen muss, aber es kommt immer wieder vor. Und ich denke manchmal, wenn irgendeine brenzliche Situation war, wo man dann ganz froh ist, dass man sie hinter sich hat, und dann denkt man, es ist wieder ein bisschen Erleichterung da, dann kann es passieren, es kommt schon bald irgendwas anderes und wir sind wieder hilfsbedürftig. Und das wird so bleiben, wir werden hilfsbedürftig bleiben in unserem Leben, mehr oder weniger. Eine unserer Enkeltöchter, wenn man da irgendwas helfen wollte, wo die so 3,5, 4 Jahre alt war, dann hat die sich vehement gewehrt, das kann ich alleine. Und da war nichts zu machen mit Hilfe. Und das ist die Situation eigentlich, in der wir Menschen sind. Wir haben uns emanzipiert. Emanzipation heißt ja eigentlich von der Wortbedeutung her, wir haben uns aus dem Zustand der Abhängigkeit befreit. Emanzipation. Der Mensch hat sich auch von Gott emanzipiert, aus der Abhängigkeit von Gott zu befreien versucht. Und trotzdem ist es Gottes Gnade, dass Gott immer noch sagt, die brauchen mich noch. Und er handelt trotzdem, trotz dieser Emanzipation. Wir haben gehört, dass Menschen am Anfang, oder wir wissen das, dass Menschen am Anfang ihres Lebens Hilfe brauchen. Jeder Säugling braucht Hilfe, eine ganze Weile. Und am Ende des Lebens wird es auch wieder mehr oder weniger schwierig, brauchen wir auch Hilfe. Man denkt heute über Sterbehilfe nach, ob das nun eine Hilfe ist, wird sehr angezweifelt. Aber wir merken, der Mensch ist abhängig von Hilfe. Ja, es gibt viele Versuche, dass Menschen sich aus der Abhängigkeit von Gott befreien. In den 50er Jahren gab es mal die Schlagzeile, ich kann mich bloß noch erinnern, dass das immer mal wieder auch in unseren Kreisen genannt wurde. Die Sozialisten hatten das entworfen, dieses Plakat: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, emanzipiert von Gott. Wir haben aber das ganz schnell wieder zurückgenommen, weil sie gemerkt haben, da haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten. Als ich im September mit in Berlin war beim Marsch fürs Leben, da sah ich ein Plakat am Straßenrand von den Gegnern des Marsches. Das waren keine Sozialisten, nehme ich mal an, das waren eher Alternative, ganz junge Leute, die hatten ein Schild: Gott abtreiben. Es ging ja gegen Abtreibung der Marsch, und da haben die gleich gesagt: Gott abtreiben, also Gott beseitigen. Das lebt in unserer Gesellschaft, diese Gedanken und diese Bestrebungen leben. Ja, Hilfsbedürftigkeit. Wir Menschen brauchen Hilfe, und auch in der Gemeinde, unter uns, unter den Geschwistern, unter den Gästen, sind Leute, die Hilfe brauchen. Wir merken das nicht immer, und manche tragen das auch nicht wie so ein Plakat vor sich her. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, dass es ist tatsächlich der eine oder andere oder die eine oder andere in Not. Manchen geht es wirklich schlecht. Hilfe würde ihnen gut tun. Und häufig kommt die Hilfe des Herrn, von Gott her, über Menschen zu uns, also über den Nächsten. Und wir dürfen uns schon fragen, wem möchte Gott durch mich heute oder derzeit Hilfe zukommen lassen? Die weltweite Christenverfolgung nimmt drastisch zu. Verfolgte Christen wünschen sich von uns zuallererst Fürbitte. Das ist auch eine Hilfe. Heute ist ja auch der Sonntag, ich habe es im Allianz-Nachrichtenblatt gelesen, Sonntag für verfolgte Christen zu beten. Also dass wir die auch nicht aus dem Fokus verlieren. Das sind hilfsbedürftige Menschen, die in ganz schlimmer Not mitunter sind und Hilfe brauchen. Wir hatten mal einen Bruder in unserem Umkreis, wo wir Evangelisation vorbereitet haben in Limbach. Da war aus einer anderen Gemeinde, und der hat sehr viel gemacht fürs Werk des Herrn, kann man sagen, hat viel eingesetzt. Und da kam dann in persönlich ganz schwierige Turbulenzen und Nöte, wirtschaftlich. Und ich habe mich mal mit ihm unterhalten, und da war gerade mal so in der Woche so ein Losungswort: Herr, tue ein Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst. Das war jemand, der die Hilfe bei Gott suchte, ganz verzweifelt vielleicht, der das auch nicht vor sich her trug, aber ich habe dann gemerkt, es ist unglaubliche Not, in der Mann steckt, und ja, dann sehnt man sich nach so einem Zeichen, so ein Zeichen wie auf dem Atlantik, was ich vorhin sagte, was einen rausreißt aus der Not. Auch die Jünger Jesu kannten dieses Problem der Not, als sie auf dem See Genezareth unterwegs waren, ähnliche Situation, viel Sturm, große Wellen. Das Wasser kam ins Boot, wo es nicht hingehört, und Jesus schlief, und sie kämpften dagegen an, und ihre Kraft hat nicht gereicht, und sie haben dann Jesus geweckt und geschrien. Und er hat geholfen und hat auf wunderbare Weise geholfen. Ja, wir Menschen kommen in Situationen, in denen wir dringend nach Hilfe ausschauen, und davon erzählt der Psalm 121, und den möchte ich lesen, ist ein ganz kurzer Psalm. Ein Wallfahrtslied: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen und der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Also das steht im ersten Vers so vorne dran, dass das sich um ein Wallfahrtslied handelt. Wörtlich übersetzt vielleicht Lied des Hinaufgangs nach Jerusalem. Also die Pilger, die nach Jerusalem zum Tempel gingen, haben solche Lieder gedichtet. Es sind mehrere Psalmen die das zum Inhalt haben, diese Wanderung und diese Begegnung mit Gott, die Sehnsucht nach Gott, nach der Wohnstätte Gottes damals auf dem Berg Zion. Vielleicht war dieser Pilger, der diesen Psalm geschrieben hat, mit einer ganzen Gruppe unterwegs. Das war wahrscheinlicher. Aber wir haben den Eindruck, dass er alleine ist. Er ist sicher in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft und doch alleine. Ihn bewegen die Anliegen in seinem Herzen, die uns ja überhaupt nicht näher geschildert sind. Aber ich versetze mich da rein und denke, wenn der nach Hilfe sucht, dann muss er ein Problem haben, sonst wird er das nicht so aufgeschrieben haben. Er schreibt hier, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich habe dann mal in anderen Übersetzungen nachgeguckt. Ja, da steht, ich blicke auf oder ich schaue hoch. Aber hier, ich hebe meine Augen auf, klingt ein bisschen umständlich, ungewöhnlich, aber bedeutet meiner Ansicht nach, dass es eine gewisse Überwindung kostet, den Blick von was anderem loszureißen und woanders hinzuschauen. Also er hob seine Augen auf und schaute die Berge rundherum an. Also er schaute hoch und sah erstmal nichts anderes als Berge. Und irgendwie sucht er zwischen den Bergen nach ein Zeichen, nach einer Lösung, nach Hilfe. Mir kam da der Gedanke an Abraham. Im Kapitel 22 im ersten Buch Mose wird uns geschildert, dass Abraham von Gott her den Auftrag bekam, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und dass er ins Gebirge Moria gehen soll dazu. Und der Name Moria kommt nur zweimal im Alten Testament in der Bibel vor. Ist wahrscheinlich der Berg gemeint, auf dem der Tempel dann später stand. Und dieser Abraham ist unterwegs mit seinem Sohn und soll den schlachten. Und dann sieht er die Berge von ferne und dann verabschiedet er sich von seinen Sklaven und geht weiter mit seinem Sohn. Und dann möchte ich mir nicht vorstellen, welche Empfindungen Abraham hatte, als er diese Berge sah. Ich schaue auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Kann ich mir gut vorstellen, dass das für Abraham eine ganz schwere Last war. Sicher. Und ja, Abraham hat dann auch, nachdem die Lage sich entschärft hatte, nachdem Gott eingegriffen hat, hat Abraham auch dasselbe Wort, seine Augen aufgehoben und sah den Ersatz, den Widder im Gebüsch. Das war die Rettung. Ja. Also in diesem Zusammenhang hat Gott eine Rettung geschenkt, einen Ausweg, sagen wir mal einen Ausweg. Die Rettung, die eigentliche Rettung kam dann durch Jesus. Aber der Sohn, der Isaak, war gerettet. Und Abraham konnte erleichtert sein. Ja, dieser Psalmschreiber, der sucht Hilfe, der ist ängstlich und schaut umher. Kann damit zusammenhängen, dass auch Gefahren am Wege lauerten. Das war früher auch nicht ungefährlich zu verreisen. Meist ging man deswegen schon mal in einer Gruppe. Und zum anderen war es nicht ungefährlich. Ich bin mal im Isargebirge unterwegs gewesen, ganz alleine, wollte die Tafelfichte, den höchsten Berg, bewandern, den kann man eigentlich klettern brauchen wir da nicht, aber wandern kann man da. Und von Weitem war das ganz klar, da ist ein Aussichtsturm. Und das ist der einzige Gebäude da auf dem ganzen Berg. Sonst gibt es nur Bäume und Gras. Und je näher ich dem Berg kam und als ich dann am Berg war, da war der Turm nicht mehr zu sehen. Und das ist oft in unserem Leben so, dass wir, je näher wir den Problem kommen, die Übersicht immer schwieriger wird. Und ich habe dann immer wieder auch sozusagen meine Augen aufgehoben und geguckt, wo ist denn hier der Turm? Bei jeder Wegbiegung oder jeden Buckel, der kam, dachte ich, jetzt hast du vielleicht Aussicht und siehst den Turm. Und ganz kurz, bevor ich oben war, also da tauchte plötzlich neben mir auf, da war ich schon fast da. Ne? Der war schon immer dort. Ich habe ihn bloß nicht gesehen. Und das gibt Orientierung. Berge haben was Erhebendes. Viele, die kommen sofort, wenn der Chor in die Berge fährt, die fangen sofort an zu singen, wenn sie oben sind. Und preisen Gott und freuen sich, ganz normal. Berge können allerdings auch Hindernisse sein, unüberwindliche Hindernisse. Und im übertragenen Sinn können Berge einengen. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Können Berge zu unüberwindbaren Hindernissen werden, die wir selber nicht beseitigen können. Berge können auch einengen, und können bedrücken die Täler, wenn sie eng und schmal sind, die Schluchten. Wir sprechen von Bergen von Arbeit, wir sprechen von Bergen von Schulden, ganz modernes Wort in diesem Zusammenhang, und Sorgen. Und da könnte jeder sicher noch einen ganzen Katalog hinzufügen. Wir merken, der Beter dieses Psalms ist in einer wirklichen Landschaft, im Gebirge von Judäa, vermute ich, und hat auch eine gefühlte seelische Landschaft. Und diese seelische Landschaft, die ist eben auch erfüllt oder ausgefüllt von Bergen, von Angst, von Einengung. Wir haben Probleme, die wie eine Riesenlast manchmal auf unserer Seele liegen, und wir sind ganz froh, wenn sich das irgendwie auflösen kann. Die Pilger haben Probleme, die sie belasten, auf dieser Wallfahrt mitgenommen. Also ich habe den Eindruck, die Probleme sind, die Berge, die der Schreiber des Psalms hier schildert, könnten solche Probleme sein, die er mitgenommen hat auf die Pilgerreise. Und die auch auf der Reise nicht einfach von ihm abgefallen sind. Vielleicht sogar ist es so, dass er schon in Jerusalem gewesen ist und auf der Rückreise ist von seiner Pilgerfahrt und dann diese Berge plötzlich vor sich sieht. Er hat hinter sich eine Zeit, wo er Freude hatte, wo er ganz nah bei Gott war. Ich habe das so gedacht, als wir vor 14 Tagen auf der Gemeindefreizeit waren. Wir hatten viele Kontakte und Gespräche und Leute auch mit Not, Gäste, die alleinerziehende Frauen und viele Probleme hatten. Und da habe ich so gedacht, was ist jetzt, wenn wir jetzt wieder nach Hause fahren, Sonntagnachmittag, schönstes Wetter, alles selig und schön. Und dann kommt der Montag, dann kommt die Woche, dann kommen die ganzen Berge wieder auf die Leute zu und auf uns zu. Also wir verstehen, was ungefähr hier hinter diesen Worten steckt. Es war auch äußerlich so, dass damals zu der Zeit bis spät ins Mittelalter, und heute wird es wahrscheinlich auch wieder modern, auch Räuber in den Landschaften lauerten. Und da gibt es auch Bibelstellen, in den Schluchten warteten Gefahren. Der Samariter zum Beispiel im Neuen Testament, der Samariter, der dem Mann hilft, der ist überfallen worden, dieser Mann, der da liegt. Und auch im Alten Testament, schon in Richter 9, kann man lesen, und die Bürger von Sichem legten Wegelagerer in einen Hinterhalt gegen auf den Höhen der Berge und beraubten jeden, der an ihnen auf dem Weg vorüberzog. Das war also damals auch eine Situation, in der dieser Mann, der den Psalm geschrieben hat, lebte. Israel wurde bedroht. Ich kann mich noch gut erinnern, 1967, da war der Sechstagekrieg ausgebrochen, wo man Israel ausradieren wollte von der Landkarte. Und da wurde auch Israel von Bergen aus beschossen und bedroht. Und das passiert auch heute immer mal wieder in kleineren Maßstab. Vom Golan wurde Israel bedroht und beschossen. Also auch da merkt man Gefahren, die von Bergen ausgehen, wobei die Berge selber gar nicht dafür können. Das sind immer die Menschen. Der Beter schreit nach Hilfe und scheint sich auch nach Hilfe ganz stark zu sehnen. Sein Blick auf die Berge ist also besorgt. Und wo hohe Berge sind, gibt es tiefe Abgründe. Mannigfache Täler, gefüllt mit ganz konkreten Ängsten, zum Beispiel Krankheitsnot, Arbeitslosigkeit, soziales Abseits, Mobbing, eigene Schuld, drückendes Gewissen. Ängste, dass man Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, wie die Jünger im Boot das erlebt haben. Das ist so eine Erfahrung, wenn wir am Ende unserer Möglichkeiten angekommen sind. Manchmal ist man auch in Bedrängnis und weiß nicht, wie man sich entscheiden soll. Es gibt ja dieses Wort, man hat manchmal nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, und das ist keine echte Alternative dann. Und wie entscheiden wir uns? Auch diese Dinge können uns bedrohen und zu schaffen machen. Wir prüfen Auswege, halten Ausschau nach Rettung. Was gibt Halt? Und dann kann man vielleicht manchmal nur noch SOS absetzen. Und Gott sei Dank ist es auch bei uns hier in Deutschland, in Europa so, dass man mannigfaltig Hilfe bekommen kann und Hilfe da ist, wenn man in Not ist. Israel hatte auch noch andere Probleme mit den Bergen und Höhen, nämlich das waren Orte, an denen Israel sich zum Götzendienst verführen ließ. Häufig und oft ist das passiert. Und auch das, da war nicht jeder Berg eine wunderschöne Landschaft oder ein Symbol für schöne Landschaft, sondern war auch ein Ort, wo Gott beleidigt wurde, wo Gott ausgegrenzt wurde. Vielleicht hat auch diese Gedanken dieser Pilger irgendwie bewegt. Und dann sagt er, als er so zu den Bergen schaut, meine Hilfe kommt vom Herrn, von Yahweh, von dem Gott, der sich vielfältig erleben ließ und der für diesen Pilger keineswegs ein Unbekannter ist. Das klingt wie selbstverständlich, wenn er das so sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn. Aber manchmal laufen wir rum und sind so ängstlich, dass wir gar nicht an Gott denken und dass wir manchmal meinen, naja, wird er denn helfen? Ja, wird Gott denn helfen? Da ist unser Unglaube auch mit im Spiel. Aber dieser Peter hier sagt ganz überzeugend, und das ruft er uns zu heute, und wir sollten dieses Wort aufnehmen. Ich habe jetzt sehr viel über Ängste und über Probleme gesprochen, aber der Psalm hat zum großen Teil den Ausweg im Blick. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ja, dessen Altar damals, zur Zeit, als der Psalm geschrieben wurde, der Altar des Herrn, der steht auf einem dieser Berge. Und vielleicht, und ich vermute sogar ganz, ganz stark, dass er nach diesem Berg Ausschau gehalten hat, nach dem Zionsberg, wo der Altar Gottes, wo der Tempel stand. Und dieser Herr wird hier nochmal näher ausgewiesen, was er für einer ist. Meine Hilfe kommt von Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Also meine Hilfe kommt von der größten Supermacht, die es gibt im ganzen Universum. Das ist Gottes Ausweis. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Im Gegensatz zu allen anderen Hilfsmitteln, zu allen anderen Hilfegebenden, die es auch gibt. Im Gegensatz zu allen anderen Göttern auch, die damals eine Rolle gespielt haben in der Umgebung Israels, die heute wieder auch bei uns eine Rolle spielen, ganz stark. Also der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das ist sein Ausweis. Schau dir Himmel und Erde an und du erkennst, was für ein großer Gott das ist. Du merkst plötzlich, der ist viel größer, als ich fassen kann. Die absolute Supermacht. Über meine Probleme natürlich dann erst recht. Ja, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes, heißt an einer anderen Stelle. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also wenn wir von Gott reden, dann ist es manchmal ganz günstig, wenn wir uns mal seine Schöpfung anschauen, was für ein Gott das ist und welche Dimension er regiert und geschaffen hat. Es mag tausende Größen in dieser Welt geben, aber nicht eine einzige Größe dieser Welt kann noch so sich aufblustern, hat einen Floh geschaffen oder eine Mücke. Niemand. Bisher jedenfalls nicht. Und wird es auch nicht werden. Geschweige denn Himmel und Erde. Und viele der Astronauten haben bezeugt, wenn sie oben waren im Orbit, also außerhalb der Erde und der Atmosphäre, schau dir diese Erde an. Die ist wunderbar, die ist einzigartig. Schau dir den Himmel, den Kosmos an, unvorstellbare Dimensionen. Und ich bin unheimlich begeistert, solche Bilder zu sehen wie jetzt, wo dieser kühlschrankgroße Roboter auf dem Kometen gelandet ist. Das ist einfach unglaublich, was der Mensch kann und geschafft hat. Das ehrt wiederum seinen Schöpfer, der ihm diese Veranlagung geschenkt hat. Und dann sieht man mal, wir können uns die Differenz, diese Entfernung gar nicht vorstellen, aber dann sieht man mal, was alles da oben los ist im Weltraum. Und das hat Gott geschaffen. Und die kleinsten Brocken und auch die ganz großen Himmelskörper. Und dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der wird einen neuen Himmel machen. Und Offenbarung 21, 1-5 steht, Das schreibt Johannes, der Apostel, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ja, dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, schreibt der Pilger weiter, der wird nicht zulassen, dass du fällst. Der Psalm spannt einen gewaltigen Bogen vom Schöpfer des Universums und dieser riesengroßen Ausdehnung zu dir, dem einzelnen kleinen Geschöpf. Und das ist für mich das Unfassbarste, dass Gott, dieser große Gott, sich um dich, um mich kümmert, dass er dir zum Gegenüber wird, zum persönlichen Gegenüber wird, der Anteil nimmt an deinem Ergehen, an deinem Empfinden und der dir helfen will. Und dieser Gott, der wird nicht zulassen, dass du fällst. Der Himmel, die Himmel sind der Ordnung Gottes unterstellt. Genauso wenig wie die Himmelskörper zusammenstoßen, wird er nicht zulassen, dass wir fallen, dass wir einem Zufall ausgeliefert sind. Er wendet sich uns zu. Das geht so weit, dass er mal, wie ich gerade gelesen habe, die Tränen abwischen wird. Das bedeutet eine ganz persönliche, liebevolle Zuwendung von Gott. Gott ist ganz für dich da. Er nimmt deine Tränen wahr und kümmert sich drum. Gott kümmert sich um uns. Dieser Gott ist wirklich einmalig. Er schickt seinen Sohn nach Golgatha. Auch Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Ihm war Angst und Bange, das lesen wir Matthäus 26. Er ging hinauf, um dort für uns zu sterben. Er gab sein Leben von sich selber, von sich aus und spricht, ich bin der gute Hirte. Und wenn wir vom Hüter Israels hören, in diesem Psalm, dann hören wir auch die Worte, ich bin der gute Hirte aus Johannes 10. Dann merken wir, dass dieser Gott, dieser Hüter auch für uns da ist, heute und jetzt. Seitdem das passiert ist auf Golgatha, auch auf diesem Hügel, auf diesem Berg Zion, in der nächsten Umgebung, dürfen wir aufschauen zum Kreuz, an dem Jesus alle Angst und sogar den Tod besiegt hat. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der gute Hirte ist für dich da. Er schläft nicht. Manchmal denken wir, wo ist Gott? In ausweglosen, bedrückenden Situationen, wo ist Gott jetzt? Jetzt brauche ich ihn ganz dringend und ganz schnell und ich schaue vielleicht auch so auf zu Gott, wo ist er? Der Schöpfer des Universums, wo ist er? Und wir haben in unserem Hauskreis viele Gespräche so. Das ist so nur dort in so einer kleinen Gruppe möglich. Und da ist eine Frau, die ist voriges Jahr zum Glauben gekommen und hat so viele Probleme. Und sie kann die Probleme äußern und wir können darüber sprechen und zusammen beten. Und dann ruft sie an und sagt, Mann, ich war kurz vor unserer Gemeindefreizeit, sie wollte mitfahren und ihr noch nicht gläubiger Mann wollte auch mitfahren. Das Auto kaputt auf der Nevestraße stand es. Und das war vorher schon mal kaputt. Sie hat ständig viele Probleme und da sagte ich, oh, warum das jetzt noch? Und sie versteht in dem Moment Gott nicht. Und ich habe ihn auch nicht verstanden. Wir haben erst mal gerätselt und gebetet und dann hat sich das Problem trotzdem gelöst. Und trotzdem zerrt es an Kräften, wenn man ständig in dieser Sinuskurve lebt, auf und ab. Berge und Täler, ne, so zu erleben. Das ist unser Leben. Und dennoch hat sich dieser Gott bis heute auch an dieser Frau als der gute Hüter erwiesen und ihr das auch so gezeigt. Und das freut uns ganz sehr, dass wir Gott so erleben, auch wenn wir mit anderen Leuten sozusagen auch im Glauben kämpfen und mit dabei sind bei all diesen vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, der Schöpfer des Universums bezeichnet sich selber oder wird hier in diesem Psalm als der Hüter Israels bezeichnet. Und Gott hat auch gerade hier, das betrifft natürlich uns, wenn wir sagen, warum kümmert sich der lebendige große Gott um mich, um den kleinen Menschen? Warum hat sich damals Gott das Geringste unter den Völkern rausgesucht, damit es sein Volk ist? Das ist Gottes Prinzip. Er will dem Geringsten sich zuwenden, weil es für ihn nicht gering ist. Auch die Geschichte Israels heute in der Weltgeschichte ist ein Ausweis Gottes. Können wir Gottes Handeln schon sehen, wie Gott auch dieses Volk immer wieder schützt. Ich möchte zum Schluss kommen. Als Christ im Glauben leben heißt, unterwegs zu Gott zu sein. So eine Art Pilgerreise, ein ganzes Leben lang. Wir leben unter den gleichen Bedingungen. Wir wandern auf den gleichen Straßen, atmen die gleiche Luft, haben ähnliche Sorgen, den gleichen Stress wie alle anderen Menschen. Aber das Ziel ist Gott. Der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 40, Vers 31, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Diesen Vers habe ich noch mit erwähnt, weil er uns eine völlig neue, andere Perspektive gibt. Wenn man den Adler hernimmt, gibt es hier selten, wirklich, oder kaum, Chemnitz wahrscheinlich auch nur im Tierpark, wenn überhaupt. Aber man hat manchmal eine Kamera, so eine winzige Kamera an so einen Vogel gebunden und dann ist der geflogen und hat Aufnahmen geliefert, wie er sozusagen aus seiner Perspektive die Landschaft sieht und die Berge, die Täler, sieht alles anders aus. Man erkennt das eigentlich fast nicht wieder, diese Landschaft von dieser Perspektive. Den Adler engt nichts ein. Sein Horizont ist nahezu endlos und er gleitet nicht mühselig dahin, wie wir häufig und oft durchs Leben, sondern mühelos. Und das will Gott denen schenken, die auf ihn vertrauen, die auf ihn hoffen. Und ich wünsche uns, euch und mir, diese Perspektive, dass wir die in solchen Situationen, wo wir Hilfe brauchen, auch diese Perspektive bekommen von Gott. Vielleicht heute im Gottesdienst oder wo du Zeit hast, mit Gott zu reden, dann stellen wir fest, dass die Probleme, die Berge und die Täler sind immer noch dieselben. Aber ich bin nicht mehr allein. An meiner Seite ist die herrliche, große Supermacht, die den Weltraum regiert, die alles geschaffen hat, der lebendige Gott. Und zu dieser Einsicht ist der Verfasser dann gekommen im Psalm 121, wenn er zusammenfasst, und das möchte ich uns zurufen, zusprechen, nochmal vorlesen, auch als Segen, den wir mitnehmen wollen von Gott. Jahwe ist dein Hüter, Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Jahwe wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Jahwe wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Amen.